Hi, hier spricht Pascal. Ich bin Mediator aus der Schweiz. Willkommen beim französisch- und deutschsprachigen Podcast Perspective de Médiation. Wir diskutieren Trends und Themen im Bereich Konfliktbearbeitung und Mediation. Und wir haben spannende internationale Gäste bei uns.
Hallo alle zusammen, ich freue mich mit Pascal bei Perspective de Médiation dabei zu sein. Mein Name ist Christel Schirmer, ich bin Mediatorin und Mitglied der Redaktion der französischen Zeitschrift Intermédié.
Los geht's.
Hallo alle zusammen und willkommen in der neuesten Folge des Podcasts Fokus Mediation. Hallo Pascal.
Hallo Christel.
Und hallo Björn Hansen, unser Gast heute. Björn, du bist Mediator, Coach, Berater, hast jetzt deine eigene Beraterfirma in Bochum und hast ein Buch geschrieben, was wirklich toll ist. Und das Buch heißt, was wirklich wirkt, Glaubenssätze in der Mediation. Und darum haben wir dich eingeladen, weil wir das ja spannend finden und wir wollen dir eine Menge Fragen stellen. Vielleicht willst du dich selber noch vorstellen und erzählen, wie du zur Mediation gekommen bist?
Ja, gerne. Also ich bin Björn Hansen, mittlerweile 57 Jahre alt, aber immer sehr jung geblieben in den Themen Veränderung. Und ich war viele Jahre als CEO eines mittelständischen Unternehmens unterwegs, was teilweise sehr hohe Wachstumsraten hatte. Und in der Zeit war es mir wichtig, solche Themen wie Konflikte recht schnell zu erkennen als Führungsinstrument tatsächlich, dem entgegenzuwirken oder entstandene Konflikte zu lösen. Und deswegen habe ich mich tatsächlich als Vorstand einer Mediationsausbildung unterzogen. Also das war gar nicht so das Thema, dass ich mich selbstständig machen wollte. Ich wollte nur viele Dinge verstehen, was dazwischen steht, wenn so Konflikte sind. Und ja, daraus ist dann das Weitergehende gekommen, dass ich eben gesagt habe, bei der Mediation hört es ja nicht auf, sondern wir sind ja auch bei dem Thema Coaching. Ja, gerade was dann auch in diesem Buch rausgekommen ist zum Thema Glaubenssätze. Ja, mittlerweile bin ich nicht mehr Vorstand dieses Unternehmens, und aber mein Know-how gebe ich eben auch weiter als Berater. Und diese beiden anderen Eigenschaften helfen mir da sehr stark weiter, auch Unternehmen zu beraten, weil oft das Thema Unternehmenskultur eine Rolle spielt.
Mhm. Ja. Wow. Konflikterkennung und Konfliktkompetenzen sind wirklich im Management sehr, sehr wichtig, ne?
Ja, sehr wichtig und manchmal leider noch verkannt.
Ja, das ist schade. Okay, ja. Pascal, dann leg mal los mit deinen Fragen.
Ja, genau, Björn. Also das Buch war, also ich fand es wirklich super. Also ich habe es mit sehr viel Freude gelesen und sehr viele auch so Aha-Momente. Ich glaube eigentlich so, dass alles, was du da schreibst in dem Buch, wirklich grundlegend ist für Mediation. Auch weil, glaube ich, dass vielleicht jetzt auch ein Buch für Mediatorinnen und Mediatoren ist, nicht nur, aber sehr stark auch, die vielleicht schon eine gewisse Erfahrung haben, weil es schon, würde ich sagen, so hohes Level, ne, an Mediation, wenn man, also eigentlich muss man das in allen Mediationen machen, aber so an die Glaubenssätze rangehen, die identifizieren, dann auch im Moment das verstehen und entsprechend darauf zu reagieren mit den Fragen. Das ist, glaube ich, wir sind dann schon in der hohen Kunst der Mediation. Und gleichzeitig sind ja, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber das könntest du vielleicht uns gerade beantworten. Also gibt es bei jedem Konflikt zugrunde liegende Glaubenssätze, die mitspielen?
Stopp. Darf ich mal eben kurz ein bisschen, wie sagt man denn, Joël Imbécile, so naiv spielen? Was ist denn bitteschön ein Glaubenssatz? Wie kann man das definieren?
Ja, ein Glaubenssatz ist, das lässt sich eigentlich nur umschreiben, weil Glaubenssatz trifft schon ziemlich gut als Satz. Es entsteht oftmals daraus, dass man Bedürfnisse im Leben hat, die nicht befriedigt werden. Mhm. Und also sucht man sich einen Weg, um diese zu befriedigen. Einfaches Beispiel. Es wird als Kind zum Beispiel oft Druck ausgeübt, gute Noten zu schreiben. Und es wird halt, auch wenn es bessere Noten sind, immer gezeigt, das ist noch nicht gut genug. Daraus kann zum Beispiel der Glaubenssatz entstehen, ich bin nicht gut genug. Oder wenn Erfolg da ist, ich muss fleißig sein, um etwas zu erreichen. Das ist soweit auch gut, weil dadurch gibt es eine Anerkennung zu der Zeit, dadurch gibt es positive Erlebnisse. Also in dem Moment ist dieser Glaubenssatz hilfreich und positiv. Später kann er aber sehr stark einschränken. Ja, also dass man zum Beispiel dieses Ich bin nicht gut genug oftmals vorschiebt und sehr schnell aufgibt oder sehr schnell zurücksteckt in Diskussionen. Das ist bei Konflikten oft sehr schwierig, weil das Gegenüber oder der Gegenüber gar nicht versteht, warum derjenige sich gar nicht mehr äußert plötzlich, sondern sich zurückzieht. Ja, damit ist zwar eine Situation gerettet, also eine konkrete Situation gerettet, aber nicht das Verhältnis zueinander. Oder wenn ich sage, ich muss fleißig sein, dass man oftmals viel mehr macht, als man tut, sich kaputt fühlt. Das geht bei solchen Menschen oftmals nicht nur um Arbeitsthemen, sondern dann auch noch zu Hause weiter, kümmert sich auch da um alles, Familie, Haushalt, in der Arbeit bis zur Erschöpfung und so hat man plötzlich keine Erholung mehr, fühlt sich überhaupt nicht gut und ist dann überreizt. Also das sind so, um das mal plastisch darzustellen, Glaubenssätze, die verankert sind. Das ist also, wie gesagt, zum einen die eigene Prägung im Leben, meist Kindheit. Oder es ist tatsächlich auch geprägt worden durch das Elternhaus, also Glaubenssätze, die ohnehin in Familien bestehen und weitergegeben werden. Ja, und damals waren die gut, heute sind die einschränkend, erfüllen die Bedürfnisse, die heute bestehen, nicht mehr. Und dadurch fühlen sich Menschen eben meist schlecht. Ich möchte aber auch erwähnen, es gibt auch positive Glaubenssätze, nicht nur negative.
Und da kommt mir jetzt so in den Sinn, ist ja ein Unterschied zwischen Glaubenssätzen und Werten. Denn manchmal sagen ja, heißt es ja, ja, das ist ein Wert in unserer Familie, dies und jenes. Kann ein Wert ein Glaubenssatz sein oder ein Glaubenssatz ein Wert sein? Wo ist da die Grenze?
Sehr spannend, weil bei der Recherche auf dem Buch, und das habe ich heute ausgedruckt tatsächlich auf unserem Podcast hin, ich lese es mal vor. Werte sind die inneren Leitplanken, das, was einem Menschen wichtig ist. Haltung ist die gelebte Form dieser Werte im konkreten Verhalten und Auftreten. Also ohne Werte bleibt Haltung leer, ohne Haltung bleiben Werte abstrakt. Mhm. Das war für mich so ein ganz prägender Satz auch in Vorbereitung des Buches. Also das eine geht eigentlich nicht ohne das andere, aber es ist nicht exakt das Gleiche.
Mhm. Also Werte und Haltung und jetzt die Glaubenssätze da drin. Ist das dann ein Dreieck?
Ja, Dreieck ist relativ schwierig, weil Glaubenssätze wirken immer ganz tief hinter den Menschen. Die beeinflussen eben auch Werte, aber im Wesentlichen die Haltung. Mhm. Also man kann sehr hart wirken, weil eben Glaubenssatz dazu führt, dass man hart sein muss. Ansonsten erreicht man nichts. Ja. Mhm. Das ist schon so ein Haltungsthema, also es fließt sehr stark aus meiner Sicht in die Haltung rein.
Ja. Und das dann sehr stark aus der Sozialisierung, also aus der Jugend. Vielleicht ist es nicht ganz ausschließlich, aber wahrscheinlich schon zum großen Teil, ne?
Zum größten Teil ist es tatsächlich Kindheit und Jugend, ja.
Ja. Gut, das sind so starke Überzeugungen, sehr tief liegende Glaubenssätze. Ja, dann komme ich doch zu meiner Frage zurück. Glaubst du, dass in jedem Konflikt solche Glaubenssätze wirken? Weißt du, auch wenn es jetzt um was, vielleicht das Anführungszeichen, was Einfaches geht, irgendwie, keine Ahnung, Streit um 10.000 Euro wegen irgendwas bestellt und nicht geliefert oder kaputt geliefert?
In jedem würde ich nicht sagen. Aber in sehr vielen. Also mehr als die Hälfte auf jeden Fall. Ich kann das vielleicht verifizieren. Ich habe dazu keine Erhebung oder so gemacht. Aber man kommt oft auf Glaubenssätze, weil wenn wir tatsächlich mal uns das genau anschauen, was uns oftmals beeinflusst, dann sind das so diese inneren Überzeugungen. Wenn man mal in Diskussionen auf einmal eine rationale Frage gestellt bekommt, dann sind wir manchmal komplett überrascht, dass ja eine ganz andere Sichtweise möglich ist. Und diese inneren Überzeugungen, die sind ja schon auch im weiteren Sinne zumindest auch ein Glaubenssatz. Das gibt aber auch die Konflikte, die tatsächlich, wo es um Verhandlungen geht, also wo es um reine Positionierung geht, wie, was, wenn. Da spielen auch manchmal natürlich Ängste eine Rolle. Wie geht's weiter? Wo stehe ich denn da? All diese Punkte, Konkurrenzdenken und solche Sachen. Wobei, da kannst du dann schon wieder in Glaubenssätze reingehen. Aber es gibt natürlich die rein rationalen Konflikte, die man in der Mediation eher über eine Verhandlung fast schon lösen kann, als über tiefergehende Themen.
Das sind wahrscheinlich eher Mediationen im Wirtschaftsbereich oder bei Verträgen im juristischen Bereich, Banken und so und vielleicht weniger im familiären Bereich oder da, wo viele Emotionen mitspielen.
Ja, wobei Emotionen auch im Business-Bereich durchaus eine große Rolle spielen. Ja, das waren so meine Beispiele von vorhin, dieses sehr fleißig sein, dieses niemand lässt mich ausreden, keiner sieht mich, ich kann tun, was ich will, es passiert für mich nichts. All diese Themen sind Glaubenssätze. Und darüber sind sich, glaube ich, viele gar nicht bewusst, dass das Glaubenssätze sind, ja, weil das oftmals so als Phrase abgetan wird, ja, so der mal wieder. Das war drinstecken kann, macht auch nicht immer Sinn, das zu aufzuarbeiten, aber wenn man in einen Konflikt kommt, auf jeden Fall, denn nur da versteht man den Konflikt.
Genau, die hast du im Buch geschrieben, die Glaubenssätze übernehmen dann oft das Steuer, ne? Vor allem in Stresssituationen. Konflikt ist ja eine Stresssituation par excellence. Das heißt, dann eigentlich kommen die Glaubenssätze hervor, übernehmen das Steuer, wie du das, glaube ich, geschrieben hast. Ja, und dann lösen die mir was aus, übernehmen quasi das Steuer, ich nehme an, meines Verhaltens, von was ich sage, von wie ich denke, und dann löst das natürlich auch wieder eine Gegenreaktion aus, also man verliert quasi die Kontrolle an die Glaubenssätze.
Ja, oder ich glaube, sie übernehmen die, genau. Ja, so hätte ich es formuliert, aber ich gebe dir da komplett recht. Ja. Die Glaubenssätze sind dann das, was auch den oftmals diese emotionalen Ausbrüche bringt oder dieses emotionale sich zurückziehen. Auch das Aussteigen, Wut, Lautstärke, das hat eigentlich oft damit zu tun, dass eben diese inneren Überzeugungen verletzt werden.
Und das hat ja auch was mit Identität zu tun, ne? Wie wir uns selber sehen. Also Glaubenssatz heißt ja auch, wer bin ich, was ist mir wichtig? Das hat ja auch was mit Identität und Selbstbild zu tun.
Ja, auf jeden Fall. Und deswegen auch der Punkt an der Stelle. Und da sind wir tatsächlich bei der Mediation. In der Mediation muss ich auch einen Glaubenssatz nicht heilen. Das ist tatsächlich ein Coaching-Thema und das ist auch ein Thema, was das Gegenüber, also den Konflikt, den anderen Konfliktteil in der Mediation in dem Moment gar nichts angeht. Den geht es nur an, etwas zu erhellen, zu verstehen, ah, da steckt etwas hinter. Das habe ich bisher nicht verstanden. Ich schaffe einen Raum dafür, dass auch Verständnis entsteht, dass auch jemand durchaus eine Freiheit verspürt, dass er jetzt mal äußern konnte, was wirklich sein Triggerpunkt ist. Aber das zu lösen und zu heilen, heilen sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ne? Den zu bearbeiten, das ist ein Coaching-Thema, eins zu eins und nicht vor Dritten. Deswegen, aber zu verstehen, was passiert dann neben den Worten, auch mit dem Körper des Betreffenden, mit seinem Tonfall, mit seinem Ausbruch, da kann man ziemlich sicher sein, wenn sowas passiert, da steckt tiefer aus dahinter.
Wenn du sagst, es geht nicht darum, den Glaubenssatz zu heilen, also wie weit geht man dann? Also es gibt ja dann natürlich, die eine Sache ist für die Mediatorin, der Mediator, das zu erkennen, damit zu arbeiten. Wie weit geht man da, wenn es nicht ums Heilen geht? Also heißt das quasi die Person, also die Konfliktpartei soll das auch selber erkennen, oder ist auch das nicht notwendig? Oder wie, weißt du, es gibt dann so, ist das so eine fließende Grenze, ne, zwischen irgendwie erkennen, ansprechen, heilen, bis wo gehen wir in der Mediation?
Also tatsächlich habe ich das auch in dem Buch als Raum geben beschrieben. Und Raum geben heißt nicht zu interpretieren oder etwas in den Mund zu legen, sondern ihm die Chance zu geben, selbst eine möglicherweise alternative Antwort zu finden, warum das so ist, als das, was er bisher wahrgenommen hat. Das heißt, wenn sich jemand ärgert, kann man ihn fragen, ich höre, dass Sie ärgerlich sind, aber gleichzeitig scheint was dahinter zu liegen, was Ihnen besonders wichtig ist. Sind Sie bereit, das zu sagen? Ja, dann kann der das äußern und selber vielleicht auch über sich in dem Moment Klarheit geben. Kennen wir ja oft auch, wir äußern was und merken dann auf einmal, oh, ja, selbst ich kann meine Sichtweise in dem Moment verändern. Finde ich mal sehr spannende Situation. Ich liebe die auch für mich selbst, weil das auch eine Selbstehrlichkeit dann gibt. Aber ich gebe ihm Raum, dass er das erklären kann oder auch mal offen darlegen kann, was hat jetzt eigentlich wirklich dazu geführt, dass das und das passiert ist. Also, dass er laut wurde, dass er aufgesprungen ist, dass er sich zurückgezogen hat, dass er was auch immer. Ne? Also er kennt ja die Situation oder Mediatoren kennen ja diese Situation an der Stelle. Man kann auch, wenn jemand, man kann auch Bedürfnisse ansprechen in dem Moment, kann sagen, wenn ich das jetzt richtig verstehe, liegt dahinter der Wunsch, ernst genommen zu werden. Ja, dann helfe ich ihm, seine Bedürfnisse zu äußern. Ich gehe aber nicht so tief rein, dass ich jetzt sage, also daran müssten Sie aber arbeiten oder so, weil das würde natürlich in dem Moment alles kaputt machen. Also bei dem Heilen sind wir gar nicht, aber bei dem Offenlegen, dass da auch eine andere Sichtweise möglich ist, sind wir sehr wohl. Das interpretiere ich aber nicht als Mediator, sondern ich gebe demjenigen Raum und auch Zeit. Ich sage es auch ganz bewusst, einen geschützten Raum und Zeit, um das eben auch für sich selbst oder sich darüber selbst klar zu werden. Mein Erlebnis, meine Erfahrung ist, dass auch das Gegenüber an der Stelle Dinge wahrnimmt, die er so vorher gar nicht gesehen hat. Das ist oftmals so der erste Schritt einer Deeskalation in dem Konflikt. Wahrzunehmen, dass er gar nicht dahinter steckt, dass das ein Querulant ist oder dass der immer hochgeht oder dass der alle anderen ausstechen will mit seinen guten Leistungen oder was auch immer.
Dass man es quasi zu verstehen beginnt, ne? Weshalb gewisse Reaktionen stattfinden. Ja, du sagst auch, dass Methode allein reicht nicht. Man muss tiefer schauen. Und ja, was willst du damit sagen? Also weißt du, wenn man quasi dann tiefer geht und tiefer fragt, ist ja auch eine Art Methode. Also wie siehst du da den Unterschied?
Ja, die Methodik und die Haltung ist natürlich ein fließendes Miteinander. Also wenn man es gut geübt hat, wenn man es gut hinkriegt, dann ist das ein Miteinander. Mhm. Und ich sage immer, das eine ist ein Werkzeug zu nutzen. Also ich kann mit dem Hammer überall draufhauen, aber dass der Nagel, der feine Stift, sauber im Holz drin ist, dazu gehört eben auch, wie gehe ich mit dem Hammer um. Und in der Haltung ist das Thema für mich die Authentizität. Also sage ich nur in der Methodik bin ich nicht unbedingt authentisch, sondern ich nutze Techniken, um etwas herauszubekommen.
So ein bisschen mechanisch, ne? Ein bisschen böse gesagt.
Ja, mechanisch. Ja. Wenn ich in Haltung gehe, dann sind es zwei Themen. Das eine ist, ich bin authentisch, weil das geht aber auch nur, wenn ich selber das aufrichtige Interesse habe, die Menschen zu begleiten, damit sie zu einer Lösung kommen. Ich gebe ja keine Lösung vor als Mediator, wissen ja alle, aber wir helfen, eine Lösung zu finden. Und gerade das Thema Glaubenssätze, gerade das, was ich im Mund genommen habe, Raum geben, auch einen sicheren Raum geben, hat damit zu tun, dass ich ein Interesse habe, dass sich da zwei Parteien zum Schluss auf eine Lösung einigen können. Ja. Und also habe ich auch das Interesse, das, was es daran hindert, dass es passieren kann, eben zu erkennen und offen zu legen, nicht zwingend zu beseitigen, aber für ein Verständnis zu sorgen, die Kommunikation, die da bisher geherrscht hat, auf eine andere Verständnisebene zu bringen, das hilft sehr stark, Lösungen oder für die beiden auch Lösungen zu finden, weil man dann auch feststellt, dass beide Seiten bereit sind, Dinge auch wieder anders zu sehen und auch den anderen anders zu sehen. Mhm. Deswegen, Methodik ist schön, braucht man auch, ganz klar, das hat was mit dem Handwerk zu tun, aber ist da keine Haltung da, bin ich nicht authentisch, dann kann ich auch nur begrenzt Interesse an den Beteiligten zeigen. Und aus meiner Sicht kann man da zwar Lösungen kreieren, aber ich glaube nicht, dass die dann nachhaltig sind.
Mhm. Ich habe den Versuch einer Definition der Haltung aus deinem Buch über so ein paar Sätze. Ja. Und das hat mich extrem angesprochen. Also immer so ein bisschen schwierig, Haltung zu definieren, ne?
Ja.
Und also ich habe mir die folgenden Sätze herausgestrichen aus deinem Buch. Ne? Haltung ist das, was bleibt, wenn es keine Technik oder Strategie mehr gibt. Dann Haltung wird durch Tonfall wirkt. Haltung wirkt durch Tonfall, Körpersprache und Präsenz. Es geht darum, Raum zu lassen, ohne sich zurückzuziehen. Sehr schöner Satz, ne? Oder Präsenz zu zeigen, ohne zu dominieren. Der Raum bleibt offen, aber nicht führungslos. Kannst du das ein bisschen ausführen?
Ja, habe ich zum Teil schon gemacht. Also problematisch wird es, wenn ich dann ein betretenes Schweigen erreiche, weil ich jemanden den Raum gebe, dass er sich äußert. Dann fühlen sich alle unwohl. Und betretenes Schweigen entsteht auch zum großen Teil über Körpersprache. Also da hat schon die Körpersprache, also dieses Offensein, dieses Zugewandtsein, auch durchaus jemanden anzusehen dabei oder beide abwechselnd, Körperhaltung, halte ich meinen Körper Richtung der betreffenden Person, Mimik, ne? Ich kann ganz grimmig schauen, ich kann aber auch in meiner Mimik durchaus zeigen, dass ich bei ihm bin oder bei ihr bin. All das ist sehr entscheidend, was den Raum betrifft. Also hat alles das, was ich nicht, was ich unterlasse mit diesen Themen, dass sich jemand trotz der Situation unwohl fühlt, ein Ergebnis, das ist dann schon entweder in die eine oder andere Richtung nicht mehr Raum geben, sondern eine peinliche Situation fast schon zu schaffen. Das andere ist natürlich auch durchaus mal nachzufragen, aber nicht immer sofort. Also wir haben Zeit. Es geht ja in den Menschen was vor. Und das ist auch ein Thema, was über Erfahrung geht, das habe ich in meinem Buch übrigens auch geschrieben, über Selbstreflexion geht, auch mal sich selbst klar zu sein, was passiert bei mir eigentlich in dem Moment, was brauche ich denn jetzt sofort oder brauche ich das später, was hilft mir an der Stelle? Und mir hilft auf keinen Fall, wenn einer, ich sage jetzt mal, besserwisserisch kommt, also irgendwas unterstellt, was gar nicht wahr ist. Mir hilft aber vielleicht jemand, der in dem Moment im richtigen Zeitpunkt findet, um einfach etwas zu hinterfragen. Und das Wunderschöne ist, also jetzt nicht ganz abstrakt, ne, ganz was anderes fragen, aber die Frage muss noch nicht mal den Kern treffen. Also wir müssen den Mut haben, etwas zu fragen, was in die Richtung gehen könnte. Was machen wir dabei? Entweder treffen wir den Punkt und jemand hat die Erkenntnis, oder wir treffen ihn nicht und jemand korrigiert. Aber ich helfe Ihnen in dem Moment, Sichtweisen auf sich selbst zu verändern, sich selbst zu verstehen, sich selbst auch zu fühlen in dem Moment und dieses Gefühl dann auf einmal zuzuordnen, Verknüpfungen zu sehen. Und das ist das, was ich damit meinte. Also das ist keine, also Raum geben wird immer gerne in der Ausbildung als Methodik gesehen, aber tatsächlich ist das schon, wie du es vorhin gesagt hast, eine hohe Kunst. Und das hat einfach damit zu tun, dass ich das Interesse habe, dass jemand selbst die Chance hat, sich selbst zu verstehen und der andere die Chance hat, zu sehen, was da gerade passiert, wo er beteiligt ist.
Es ist praktisch eine Chance zur Persönlichkeitsentwicklung.
Ja, wenn wir ins Coaching reingehen, genau das.
Und mir kommt auch das Wort Konfliktkompetenz in den Sinn, denn ich finde, das ist eine Kompetenz, die ganz einfach nicht genügend gefördert wird. Und diese Kompetenz, mit Konflikten faktuell oder ein bisschen weniger emotional umzugehen, setzt eigentlich auch voraus, dass man sich selber sehr gut kennt. Na? Und das wird meiner Meinung nach nicht genug gefördert in unserer Gesellschaft, in der Schule und überhaupt.
Ja, sehe ich auch so. Also war für mich tatsächlich in der Ausbildung, ich hatte eine Ausbildung, wo das Ergebnis sehr stark darum ging, sich selbst auch zu hinterfragen. Also auch, wo man vielen Punkten zwischen den Seminaren immer wieder dahin kam, dass man selber sich einen Spiegel vorgehalten hat und auch wahrgenommen hat, gerade in meinem Konfliktverhalten sich auch manchmal ertappt hat, dass man Dinge nicht so macht, wie man es als Mediator anders entwickeln lassen würde. Aber da gebe ich dir recht, es geht komplett darum, die Kompetenz zu verstehen, was bedeutet Konflikt, was bedeutet das inhaltlich, was bedeutet es für die Beteiligten, was bedeutet es für mich. Das ist ja auch ein kleiner Part in dem Buch. Ne? Es geht ja, also es ist ja ganz spannend, wenn dann zwei Glaubenssätze noch aufeinandertreffen bei dem Kontrahenten. Und ganz schlimm wird es dann, wenn der Mediator auch noch getriggert wird, weil er selber auch mit einem Glaubenssatz konfrontiert wird. Das ist dann, das ist dann so High-End, ne? Genau. Aber letztlich, das war mir in dem Buch auch wichtig, der Mediator ist eben, und deswegen auch das Haltungsthema, der Mediator ist Mensch. Der übrigens auch einen Fehler mal machen darf, auch in der Mediation, der den Mut haben darf, vielleicht auch mal was falsch zu machen. Pascal, ich höre dich nicht mehr.
Ja, sorry. Vielleicht noch für die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz praktisch, ne? Wenn du das dann merkst, ne? Dass da diese Glaubenssätze spielen. Und also wir haben jetzt gesehen, ne? Dass der Zugang zu den Glaubenssätzen läuft stark über die Haltung. Aber konkret, was heißt das dann, weißt du? Also hast gesagt, mal Raum geben, mal nachfragen. Also sind das dann ist das dann die Haltung, die den guten Rahmen gibt? Und dann braucht es ja doch irgendwo die Technik, ne? Also sind das dann gewöhnliche Vertiefungsfragen oder gibt es da spezielle Tools?
Was sind wir tatsächlich in dem, was wir von der Mediation kennen? Also beispielsweise, wenn ich die Frage mache, jemand fühlt sich oft nicht gesehen, ne? Also Arbeit viel, wird nicht gesehen, deswegen gibt es halt auch oft Konflikte, das sind so typische Projektthemen. Wenn ich dann halt frage, es scheint mir, es geht jetzt nicht ums Projekt, sondern darum, wie Ihre Rolle gesehen wird, das ist ja dann eine Spiegelung, ne? Ich gebe ja wieder, was ich da gehört habe mit anderen Worten und dann kann ich durchaus wieder in diese typische Mediationsmethodik reingehen, dann auch den anderen wieder zu fragen, was das denn mit ihm an der Stelle macht, wenn er es jetzt hört. Ja, also da kommt man da weiter, aber es geht darum, einen Knoten zu lösen. Und ja, und genau so weit, um das nochmal so ein bisschen rund zu machen, genau so weit geht es auch mit dem Thema, was hier mit den Glaubenssätzen beschrieben ist. Ja, dass ich mir den hinterher beiseite nehme und möglicherweise auch anbietet, dann über die Glaubenssätze auf die Glaubenssätze draufzuschauen und zu bearbeiten, ist ein was anderes Thema. Aber hier geht es immer darum, die Mediation für beide zum erfolgreichen Ergebnis zu bringen.
Ja, du hast auch von den Grenzen der Mediation geschrieben. Das ist ja oft eine Frage, ne? Bis wo ist man noch in der Mediation? Wo sollte man vielleicht auch das irgendwo anders, die Leute irgendwo anders hinschicken, seine eigenen Grenzen sehen? Wo siehst du die Grenzen der Mediation, jetzt spezifisch mit Bezug auf Glaubenssätze?
Auch das ist ein schöner Begriff, aber es gibt ja dann auch die Therapie. Und es gibt einfach als Mediator lerne ich Methodiken, wenn ich Haltung rein in die Haltung reingehe, lerne ich auch in Situationen tiefer zu gehen. Aber ich sehe die Grenzen dort, wo es dann tatsächlich in schon auch in Behandlungsthemen reingehen könnte. Also wo ich sage, also da kann ich mehr kaputt machen, als ich jetzt Gutes tue. Das gilt übrigens dann auch für das Coaching, ne? Also wir sind keine ausgebildeten Therapeuten. Vielleicht meinst du auch das Thema Traumata, die ich angesprochen habe, oder Persönlichkeitsstörungen. Da gibt es ja verschiedenste Arten von Persönlichkeitsstörungen. Das zu bearbeiten über eine Mediation macht gar keinen Sinn. Bei Traumapersonen oder Traumapatienten führt das wahrscheinlich sogar, oder ist die Gefahr extrem hoch, dass ich eine Retraumatisierung herbeiführe. Dabei muss ich mir einfach auch klar sein als Mediator, dass ich da eine Riesenverantwortung habe, auch zu wissen, wo hört meine Kompetenz einfach auf. Und da hilft es nicht zu sagen, na ja, wenn die das freiwillig aussprechen, dann ist das schon so. Nein, das ist überhaupt nicht so. Wenn ich merke, da geht es in ein Traumathema rein, also viel tiefer noch als Glaubenssätze, also Erlebnisse, die einfach ganz tiefe Ängste herausholen, die dann nicht mehr beherrschbar sind, die vielleicht auch dann nicht mehr während der Sitzung zu starken Reaktionen führen, sondern danach eben noch viel zu viel stärkeren führen können. Da muss ich als Mediator einfach auch eingestehen, das ist nicht meine Ausbildung, ist nicht meine Kompetenz, aber meine Verantwortung ist es, dieser Person nahezulegen, da an andere Gesprächspartner zu gehen. Und diese Ehrlichkeit braucht man auch als Mediator. Also wir sind keine Weltretter und wir sind keine Medizinmänner, sondern wir sind einfach Mediatoren, die einen Konflikt versuchen oder die helfen wollen, einen Konflikt zu einem guten Ergebnis zu bringen.
Ja. Da kommt mir die Frage, inwieweit sind wir eigentlich als Mediatoren geschult, möglichst schnell zu erkennen, dass eventuell einer der Medianten ein Trauma hat oder psychisch gestört ist und vielleicht manipuliert. Manchmal ist das ja sehr unterschwellig und kaum irgendwie schnell zu erkennen, ne?
Ja.
Ich habe nicht die Erinnerung, dass in meiner Ausbildung da konkrete, soll ich mal sagen, Tools gegeben wurden.
Auch nicht.
Auch
also
nicht.
Ich habe das auch nicht gehabt. Das ist auch, wenn ich in den Plan reinschaue, nicht Bestandteil.
Nicht.
Aber es geht doch nicht darum zu wissen, wie man Trauma behandelt, sondern es geht ja eben darum, wie du es gesagt
zu
hast.
Zu erkennen.
Aber es erkennen, ne? Wie reagiere ich auch darauf, ja, weil ich darauf falsch reagiere. Ich habe eine wunderbare Kollegin aus Mülheim, die bearbeitet halt auch Trauma, ne? Da hat jetzt auch übrigens unserem Verband neulich das Thema Trauma während Mediation. Und es ist halt oft so, diese Person, ich habe in meinem Buch eine kleine Tabelle drin, auf einer Seite, jetzt müsste ich mal nachgucken, welche Seite es ist, ich weiß es nicht mehr. Doch, bei der 27.
Ja.
Genau. Da habe ich auch ein bisschen dazu geschrieben, wie Reaktionen aussehen können. Und wir hatten ja auch schon gesprochen, bei Glaubenssätzen ist das, kann das halt Reaktionen geben, die erstmal so emotional sind, die man aber irgendwie auch ein Stück weit zuordnen kann. Bei Traumapatienten sind das oftmals dann auch Reaktionen, die man nicht mehr zuordnen kann. Also spätestens dann muss die Alarmglocke hochgehen, wenn eine Reaktion kommt, wo ich absolut neben mir jetzt stehe und sage, was ist jetzt passiert, warum ist das passiert, und das kann mir keiner mehr erklären. Dann muss so eine Alarmglocke angehen.
Ja.
Und an der Stelle muss ich wirklich überlegen und gucken, was ich tue.
Und da muss man auch als Mediator, denke ich, den Mut haben zu sagen, hier stopp, hier passiert jetzt was, was außer dem Rahmen ist, wir machen jetzt mal eine Pause und reden darüber oder unterbrechen die Mediation. Ich glaube, da muss man dann auch den Mut haben, das Gefühl, ich muss da jetzt eine Lösung finden, ich muss da jetzt weitermachen oder so. Das würde wahrscheinlich alles noch verschlimmern, ne?
Ja, genau. Also da muss man, also wenn solche extremen Reaktionen sind, auf jeden Fall Pause, auf jeden Fall einen anderen Raum geben, ne?
Mhm.
Und das Einzelgespräch suchen, um zu gucken, was steckt dahinter. Da kann man, unter vier Augen kann man natürlich auch offene Fragen.
Ja. Genau, wenn der Tabelle, ja. Ich würde gerade sagen, in der Tabelle gibt es ja da ganz wirklich Tools. Also zum Beispiel Frage oder Beobachtung, wirkt die Reaktion entkoppelt von der Situation? Ja, und dann mögliche Ursachen, Trauma, Persönlichkeitsstörung, hohe Drucksituation und so weiter. Und dann allenfalls verweisen an Fachkollegen, Therapeuten etc.
Ja. Da sind wir auch Haltung und Mediation und Lösung. Das ist unser Dreigestirn, was wir gerade so finden über die ganzen Themen. Auch der Mediator darf sich ruhig davon lösen, dass jeder Konflikt und den Gedanken lösen, dass jeder Konflikt in irgendeiner Form gelöst werden muss. Also eine Lösung kann ja auch sein, dass man hinterher zwei Konfliktparteien hat, die einfach wissen, wie sie mit diesem Konflikt umgehen. Ja, also als Mediatoren müssen wir, glaube ich, an der Stelle viel mehr zulassen, was auch gut für ein Ergebnis ist, als immer nur eine Lösung eines Problems. Ja. Und in solchen Themen, wo es um Persönlichkeitsstörungen oder Traumata geht, da noch viel, viel mehr. Davon müssen wir uns lösen, dass wir dann verantwortlich sind.
Mhm.
Nur verantwortlich, wenn wir sie an uns reißen. Die Verantwortung. Oder meistens für ein schlechtes Ergebnis.
Das gehört ja auch stark zur Haltung, ne? Dass die Verantwortung soll bei den Parteien bleiben. Und also wir sind zwar verantwortlich für den Prozess, aber wir sind nicht verantwortlich für das Resultat und den Inhalt, ne? Und das ist, glaube ich, schwierig. Also ich habe für mich selber am Anfang, nachher mit der gewissen Erfahrung geht das eher. Also am Anfang war es schwierig, ne? Dann hat man so, habe ich gespürt Druck, ne? Also irgendwie bin ich doch da der Experte und die zahlen mich, jetzt muss ich doch da. Dafür so lange, dass da was hinten rauskommt, ne?
Genau.
Ja. Ja. Mein eigener Glaubenssatz dann, ne?
Gott sei Dank haben wir, glaube ich, das alles durchgemacht. Aber das macht ja die Erfahrung aus, daraus zu lernen. Ne? Und
Ja.
passieren Dinge, wo man denkt, ach, so geht's auch.
Und das darf ich auch oder das kann ich auch so machen, ne? Und nicht nur
Genau.
starr nach irgendwelchen Regeln
Genau.
oder Methoden.
Genau. Das ist das, was ich sagen wollte, ne? Dass man auch mal einfach keine Methode macht, sondern einfach nur gut zuhört und so ein Ping-Pong spielt, mit den Dingen, die Medianten gerade so beschäftigen. Es muss nicht immer nur eine Methodik sein, ne? Also, wir kriegen tolle Tools, die wenigsten davon habe ich bisher regelmäßig genutzt. Also, das ist aber auch eine Erfahrung, die man halt macht.
Also das hat man auch, das war für mich einer der wichtigsten Sätze im ganzen Buch. Irgendwo gegen Ende, glaube ich, du musst nichts perfekt machen. Fällt das da rein? Ja.
Definitiv.
Genau, es geht
Das
nichts
ist
mit.
vielleicht auch ein Ratschlag, den man dann jungen Mediatoren geben kann, ne? Wenn
Da
man
mal, Entschuldigung, ja, da sich selbst den Druck rauszunehmen, ne? Wenn man so frisch ist, ne, haben wir alle erlebt, ne, Pascal hat es gerade formuliert, boah, jetzt bezahlen die mich viel Geld, ich habe hier eine Verantwortung, ich muss das, dafür sorgen, dass eine Lösung kommt. Nein. Und auch wenn ich mal, was ich will, sage, eine Frage vielleicht nur in eine bestimmte Richtung stelle, oder wenn ich einfach mal auch an der Stelle der Strukturierung in eine falsche Richtung laufe, wir sind Menschen, dann ist das einfach gut zu sagen, wir sind jetzt gerade irgendwo abgebogen, wo ich gar nicht hin wollte. Lass es mal ein Timeout machen, 5 Minuten, und dann setze ich noch mal an dem und dem Punkt auf, damit wir das doch alle irgendwie sauberer besprechen können. Da wird einem keiner böse sein. Aber weitermacht, weil man denkt, oh, jetzt habe ich es aber einmal gestartet, jetzt ziehe ich es durch. Dann kommt natürlich von allen Seiten die Unzufriedenheit. Das darf man. Das ist schön, dass man das darf.
Ja, das ist halt diese Menschlichkeit, die eigentlich immer Vorrang haben muss, ne?
Auch der Intuition vertrauen.
Meistens ist das Bauch, das lernt man bei so vielen Dingen, das Bauchgefühl ist meistens das beste Gefühl. Der erste Impuls ist oft der beste Impuls. Hat jetzt vielleicht nicht unbedingt mit Glaubenssätzen zu tun, aber auch mit diesen Erfahrungen und Haltungsthemen. Ja. Also wir haben ja alle schon viele Dinge in unserem Leben erlebt. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, aber wir haben alle Erfahrungen. Und dieser erste Impuls ist oftmals der beste.
Ja, genau, das Bauchgefühl, schwierig zu erkennen und schwierig zu deuten, aber man weiß, es ist immer richtig, ne?
Genau. Ja, zulassen, ne? Ja.
Zulassen. Und das kann man ja auch zurückspiegeln, ne? Also kann man ja auch als Mediator auch sagen, also ich fühle mich jetzt selber hier gerade unwohl. Wie fühlen Sie sich jetzt hier mit, ne?
Exakt.
Ja, also glauben, ja.
Authentisch, ja. Ja.
Bitte?
Und schon sind wir wieder authentisch.
Genau. Genau, ja. Gut, also Glaubenssätze sind, habe ich wieder ein Zitat natürlich aus dem Buch. Glaubenssätze sind nicht das Problem, sie sind der Schlüssel. Das ist, glaube ich, so eine der Hauptaussagen, ne? Ja, willst du vielleicht ein paar praktische Hinweise noch geben für praktizierende Mediatoren, Mediatorinnen? Wie kann man sich da ein bisschen weiterentwickeln, schulen? Jetzt natürlich mal dein Buch lesen, ne? Halt's ja nochmal hoch.
Genau.
Wirklich, also ich habe es wirklich mir sehr gut gefallen. Also man liest ja oft so Mediationsbücher und dann irgendwie, ja, ist so wieder ein bisschen dasselbe, ein bisschen ähnlich, ein bisschen anders geschrieben. Aber hier war schon für mich wirklich auch viel Neues drin. Also hat mir wirklich sehr gut gefallen.
Dankeschön. Das war genau mein Sinn, nicht wieder so Methodenkoffer Nummer 246 auf den Markt zu bringen, sondern eben über den Mensch zu schreiben. Ein ähnliches Projekt starte ich jetzt wieder, wo es auch wieder um Rollen geht im Business, aber eben um die Menschen dahinter. Das ist mir persönlich nur wichtig. Und das ist tatsächlich das, was ich an die Mediatoren, Mediatorinnen weitergeben möchte, Dinge zuzulassen, sich selbst zu hinterfragen, immer sich selbst zu hinterfragen, auch im täglichen Leben die Offenheit zu haben, wenn Dinge schieflaufen, einfach mal Revue passieren zu lassen oder das, was wir beruflich auch selber machen, den anderen mal zu fragen, wie hast du das gerade empfunden? Habe ich dann ein bisschen heftig reagiert? Was ist da gerade mit dir passiert, dass das so auf einmal gewesen ist? Also dass dieses Selbststudium, sich selbst dabei wahrzunehmen, also ich rede jetzt nicht vom Wichtignehmen, sondern sich selbst wahrzunehmen, das ist eins der wichtigsten Punkte, wenn man mit Menschen arbeitet. Dann hat man auch das Verständnis dafür, was mit eben anderen passiert, auch wenn ich in dem Moment nicht verstehe, was da passiert, aber ich verstehe, dass es passieren kann. Und das gibt mir wieder den Raum, mir persönlich den Raum einer viel höheren Akzeptanz, dann zu hinterfragen, Interesse daran zu bekunden. Das ist einer der Tipps, den ich gerne weitergeben möchte. Und den finde ich tatsächlich in keinem der Lehrbücher bisher. Das zweite Thema ist, und das ist auch Üben im täglichen Leben, das kriegt man nicht einfach durch Beruf hin, wenn man Fragen stellt, ich habe so oft das Wort Spiegeln genutzt, also Spiegeln heißt nicht, alles zu wiederholen, was der andere sagte, Wort für Wort, sondern Spiegeln heißt, es einfach nochmal wiederzugeben, das, was er sinngemäß geäußert hat, mit anderen Worten durchaus auch zu hinterfragen, was er damit meint oder wie er darauf gekommen ist, aber auf keinen Fall zu sagen, ah, das ärgert sie jetzt sehr, deswegen habe sie so reagiert, also eine Interpretation reinzulegen. Vielleicht ärgert sie ihn gar nicht, vielleicht ist er enttäuscht. Aber ich gebe ihm möglicherweise in dem Moment, kenne ich die Chance, dass er das korrigieren kann und schon geht die Mediation in die falsche Richtung. Und das habe ich selber in meiner Ausbildung danach oft geübt im täglichen Leben. Meine Partnerin hat dann zwar gesagt, mach mal deine Techniken weg. Die hat sofort verstanden.
Mach mal nicht deinen Mediator.
Genau. Aber solche Fragen oder es auch so, ja, so umzusetzen im täglichen Leben, hilft mir eben dann, wenn ich es brauche, professionell auch zu können. Mhm. Also, tatsächlich zu spiegeln, wiederzugeben, zu hinterfragen, warum das so passiert ist, was dahinter steckt, durchaus dann auch eine Vermutung zu machen, ob man sich nicht richtig gesehen gefühlt hat, aber das ist dann eine Vermutung, eine Nachfrage oder was auch immer, ne? Das kann man machen, aber nicht interpretieren. Ganz wichtiges Thema. Dazu finden wir aber auch mal ein paar Fragen zur Selbstreflexion im Buch und ich habe hinten auch mal so 25 Fragen, die man so insgesamt stellen kann. Und das war mir wichtig. Bei mir ist auch wichtig, wenn man das liest und sich manchmal selbst dann auch ertappt fühlt, das mache ich ja selber auch so oder betrifft mich ja auch, dann ist das Buch toll angekommen.
In welchem Verlag ist das Buch erschienen?
Ich habe es nämlich. Tatsächlich habe ich das bisher nur über Amazon. Mhm. Ich bin aber gerade dabei, das noch über andere Verlage.
Okay.
Es ist mein erstes Buch. Ich wollte mal mit etwas Tollem starten und ich habe mich richtig gefreut, als dann tatsächlich.
Ja, also es ist das erste, aber nicht das, nicht das letzte Bier.
Das letzte, genau. Genau.
Ja, auf alle Fälle lohnt sich die Lektüre. Und ja, vielleicht hast du noch ein Abschlusswort.
Ja, also an die Mediation, Mediatorinnen kann ich nur sagen, es ist ein richtig toller Beruf. Und ich persönlich habe so viele tolle und befriedigende Situationen erlebt, weswegen ich mich immer wieder freue, dass ich das gewählt habe als Beruf, Mediator zu sein, mit Menschen zu helfen. Ich wollte kein Methodenbuch schreiben, weil es eben nicht nur Methodik geht, Methodik hilft, aber es geht eben darum, Haltung zu haben. Also es geht um Identität, es geht um Sicherheit schaffen, es geht um auch eine gewisse Ordnung in dem Ablauf zu schaffen und das alles auch wirklich ernst zu nehmen, aber das dann auch mit dem Wissen, in dem kleinen Kosmos, in dem ich mich jetzt bewege, in diesem Mikrokosmos, kann ich dazu beitragen, dass es anderen Menschen besser geht. Mhm. Deswegen eigene Glaubenssätze reflektieren, eigene Muster sich bewusst werden damit Verständnis für andere öffnen. Das ist so der Abschlusssatz, den ich da gerne weitergeben möchte.
Schön. Ja, vielen Dank, Björn.
Vielen
Gerne.
Dank.
Dann bis zum nächsten Buch.
Ja, danke schön. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, uns auch.
Gerne. Tschüss.
Ciao.
Um nichts zu verpassen und uns zu unterstützen, abonniert den Kanal und teilt unseren Podcast. Danke.